Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Klimaneutrale Industriestaaten. Führt der Emissionshandel in eine neue Kolonialzeit? Ein Beitrag von Alexander Jacobi. Hier sind einige Überlegungen am Beispiel der Politik einer sogenannten klimaneutralen Europäischen Union, auch Green Deal genannt, mit der Konsequenz einer gigantischen Vermögensumverteilung. Millionen vertriebene Indigene und Kleinbauern, oft werden sie mit Waffengewalt aus ihren angestammten Lebensbereichen gedrängt. Sie haben fortan keine Lebensgrundlage mehr, wissen nicht, wie sie sich ernähren sollen, haben keine Arbeit mehr, die Kinder keinen Zugang mehr zu Schulen. Das ist die Realität für viele Menschen auf der Südhalbkugel der Erde. Weil die Industriestaaten mittels des Emissionshandels ihren Zugriff auf die Grundstücke und Wälder des Südens verfestigen. Um für ihre heimische sogenannte klimaneutrale Produktion CO2-Ausgleichsaufforstungsflächen zu schaffen. Möglich wurde dieses weltumspannende Projekt auf Basis des 2005 in Kraft getretenen Kyoto-Protokolls infolge enger Zusammenarbeit von Regierungen, Vereinten Nationen und der weltgrößten Lobbyorganisation, dem Weltwirtschaftsforum, als Vertreter der Konzerninteressen. Die globale Vermögensungleichheit nimmt dadurch zugunsten einiger weniger immer mehr zu. Die derzeitige Umsetzung des Emissionshandels ist ein fast schon bühnenmäßiges Beispiel für den zunehmenden Einfluss jener weniger aus der Konzernwirtschaft auf die Politik oder besser gesagt auf unsere Gesellschaft. Emissionshandel wird mittlerweile von einer Vielzahl von Industriestaaten zur Erfüllung sogenannter klimaneutraler Politikziele betrieben. Der European Green Deal ist ein Konzept der Europäischen Kommission, wonach in der Europäischen Union die Nettoemissionen von Treibhausgasen bis 2050 auf null zu reduzieren sind. Eine Vielzahl von Kritikern und Kritikerinnen weisen auf drei Umstände hin. Erstens, der Ressourcenverbrauch und die realen Emissionen werden von den Konzernen in aller Regel nicht gesenkt. Zweitens, anstelle realer Senkung führt der immer umfassendere Emissionshandel, der auf der weitgehenden kostenlosen Zuteilung von Emissionsrechten bzw. Zertifikaten beruht, zur millionenfachen Vertreibung von indigenen Völkern und Kleinbauern auf der südlichen Hemisphäre. Da die dortigen Waldflächen nunmehr von den Industriestaaten für die CO2-Ausgleichsaufstockungen genutzt werden. Und drittens führt dies zu einer an Kolonialzeiten erinnernden Vermögensumverteilung und Privatisierung der Natur. Klima- und Naturgerechtigkeit. Unter Stichworten wie Klimagerechtigkeit ist die globale Gerechtigkeit als Verteilungsgerechtigkeit Gegenstand der politischen Philosophie und von sozialen Bewegungen und hat fast immer den Fokus auf dem paradigmatischen Gegenüber von globalem Norden und globalem Süden. Mit jenem sind die westlich orientierten Länder der Nordhalbkugel gemeint, die, man möchte meinen, seit jeher in irgendeiner Form auf Kosten der Länder der südlichen Hemisphäre leben und ihren fortschrittlichen Wohlstand weniger ihrer westlichen Genialität verdanken, sondern maßgeblich aus diesem jahrhundertelangen Mechanismus speisen. Stichwort Kolonialismus. Klimagerechtigkeit oder allgemeine Naturgerechtigkeit ist lediglich ein neuer Begriff für alte Themen, die aktuell in der westlichen Welt jedoch reflektierter diskutiert werden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Es geht entscheidend, wie spätestens seit dem Zeitalter der Kolonialisierung im 15. Jahrhundert und dann mit der Industrialisierung im 18. Jahrhundert darum, zu wessen Gunsten die Ressourcen der Erde genutzt werden. In den letzten 500 Jahren waren es grob skizziert die Menschen in den Ländern der westlichen Welt, also der Nordhalbkugel, die auf Kosten der Menschen in den Ländern der südlichen Hemisphäre, deren Land, Bodenschätze und deren Landwirtschaftserträge, wie auch deren Arbeitskraft, im eigenen Interesse in den Fokus nahmen. Klimagerechtigkeit in den Händen der Weltkonzerne. Seit mehreren Jahrzehnten verdichten sich, und die Klimapolitik ist ein paradigmatisches Beispiel dafür, die politisch-wirtschaftlichen Strukturen in der westlichen Welt, vor allem auch in Europa, zu Verhältnissen, die für viele Menschen die Frage aufwirft, ab wann wohl offen von einer Oligarchie anstelle einer Demokratie gesprochen werden wird. Von einigen Parametern, die damit in Zusammenhang stehen, wie etwa dem Weltwirtschaftsforum WEF, dessen Vorsitzenden Klaus Schwab oder auch dem weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock mit derzeit über 10 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen, lässt sich kaum noch sprechen, ohne dass allein durch diese Nennung der gesellschaftlich diskreditierende grelle Schein des Verschwörungstheoretikers oder Ideologen auf einen geworfen wird. Und man in einer durchschnittlichen Diskussionsrunde Obacht zu geben hat, allein durch die Thematisierung nachfolgender Zusammenhänge plötzlich im peinlich isolierten Schweigen zu stehen und der eine oder andere Umstehende sich Sorgen um den Geisteszustand des Diskutanten macht, der Worte wie Weltwirtschaftsforum überhaupt in den Mund nimmt. Dies kann zu einem Ausschluss dieser wichtigen Themen aus dem gesellschaftlichen Diskurs führen. Was zweifelsohne der falsche Weg in einer freiheitlichen Welt wäre. Ohne sich schrecken zu lassen und im Gegenteil sogar motiviert durch Artikel wie dem nachfolgend genannten der Tagesschau, die derlei Themenexklusion eher befördern, sind Themen wie Geldpolitik, Kapitalismus, Lobbyismus, Naturschutz, Gerechtigkeit weiter möglichst entspannt im gesellschaftlichen Diskurs zu erhalten, um Verbesserungen zu ermöglichen, wo es notwendig ist. Eine Diskussion lässt sich also dankbar mit Verweis auf die Tagesschau beginnen, etwa wie: Kürzlich las ich dort vom geplanten Great Reset des Lobbyverbandes Weltwirtschaftsforum. Klar, ein Verschwörungstheoretiker bin ich jetzt nicht, auch bin ich friedlich und unbewaffnet. Aber interessant ist doch, was neben den von der Tagesschau genannten Aspekten dort nicht thematisiert wird. Nämlich Folgendes oder so ähnlich. Die Tagesschau nahm sich am 16. Januar 2023 unter dem Titel »Klaus Schwab, das WEF und der Great Reset« des Themas an und kritisiert sogenannte Verschwörungsideologien, die von geheimen Intrigen der Eliten mittels geheimer Organisationen ausgingen, was bei Menschen dazu führen könne, dass sie sich dazu veranlasst sehen, auch zu Mitteln der Gewalt zu greifen, um das Böse aus der Welt zu schaffen. Wie bitte? Sicherlich kann man bei derlei Überlegungen thematisieren, vor allem wenn gesagt würde, wer genau nach wessen Meinung Gewalt ausüben könnte. Allerdings fällt dieser Artikel von Pascal Segelkopf vor allem durch eine irritierende Einseitigkeit auf, indem der nachfolgend angerissene offensichtliche Lobbyismus, der sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend intensiviert, schlicht gar nicht thematisiert wird, obschon es massenhaft Beiträge und Bücher zu diesem Gegenstand gibt. Fördern dieser Art Artikel nicht noch eher die Gefahr, destruktives Misstrauen hervorzurufen, anstatt konstruktiv Dinge zu verbessern, indem sie kritisch diskutiert werden? Genau dieser Lobbyismus, der weder geheime Intrigen noch geheime Organisationen, sondern im Gegenteil eine offen proklamierte Agenda der Weltkonzerne und ihres Interessenverbandes WEF zum Gegenstand hat, die selbst auf der bei Politikthemen meist transatlantisch ausgerichteten deutschen Wikipedia nachgelesen werden kann, führt zunehmend mehr Menschen dazu, diese sich verfestigende Strukturen kritisch zu hinterfragen, da der menschlichen Erfahrung nach mit der zunehmenden Nähe zwischen Politik und Wirtschaft auch zunehmend Vorteile zugunsten einiger weniger und damit Nachteile für viele andere Menschen einhergehen. Zumindestens muss dies immer wieder diskutiert werden. Mit der Demokratie soll der Schwerpunkt der freiheitlichen Willensbildung möglichst nah beim Volk liegen und die Freiheiten der einzelnen Menschen sollen möglichst umfassend garantiert sein. In der Oligarchie werden die maßgeblichen Entscheidungsprozesse nicht durch demokratische Abläufe verdeckt, sondern offen von einer kleinen Gruppe von Menschen gelenkt, deren Einfluss hauptsächlich aus der maximalen Kumulation von Kapital folgt. Es herrschen also die Reichsten, lässt sich verknappt ausgedrückt sagen. Was als konstruktive Einflussnahme aus Sicht von vielen Teilnehmern der Wirtschaft und vielen Teilnehmern der Politik positiv gewertet wird, kann auf Dauer und als flächendeckender Mechanismus die bisherigen demokratischen Strukturen verändern. Möglicherweise in Richtung eines effektiveren Staatswesens durch engere Zusammenarbeit von Staat und Konzernwirtschaft, Stichwort öffentlich-private Partnerschaften. Oder möglicherweise auch in Richtung einer Oligarchie, indem man die Stelle von demokratischen Prozessen offen die Konzernleiter und Lobbyorganisationen treten und die wesentlichen Entscheidungen der gesellschaftlichen Entwicklung treffen. Die aktuelle internationale Klimapolitik ist, wie nachfolgend skizziert, im Wesentlichen ein sogenanntes Produkt enger Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft, genauer Konzernwirtschaft, also die größten der großen betreffend, oder konkret ein Produkt mit dem Kernelement des am 16. Februar 2005 in Kraft getretenen Kyoto-Protokolls zur Reduzierung von Treibhausgasen, das in Zusammenarbeit der Vereinten Nationen, den weltweit größten Unternehmen und dem Weltwirtschaftsforum die Grundlage für den sogenannten klimaneutralen Emissionshandel legte, in dessen Folge sich neokolonialistische Umverteilungen noch ungeahnten Ausmaßes ergeben können. Zusammenrücken von Politik und Wirtschaft seit rund 30 Jahren. Die Politik wird massiv von der Wirtschaft beeinflusst. Stichwort 25.000 Lobbyisten allein in Brüssel mit einem Jahresbudget von 1,5 Milliarden Euro. Dies soll der Idee nach aufgrund der Einbeziehung der beteiligten Unternehmensbranchen zur Verbesserung der Gesetzgebungsarbeit und der politischen Prozesse im Sinne aller Beteiligten führen, gewissermaßen gemeinwohlorientiert, was wiederum genuine Aufgabe der Politiker ist, dies auszuloten. Zugleich führt dies zu Verzerrungen zugunsten derjenigen, die sich besonders gut durchsetzen können, aufgrund von ihrer Unternehmensgröße. Die Interessen bzw. Lobbygruppen, die Unternehmen mit der meisten Marktmacht auf der Grundlage der größten Unternehmen mit dem größten Kapitalaufkommen vertreten, setzen sich in Brüssel, Berlin und anderen Hauptstädten Europas ebenso durch wie in anderen Hauptstädten der westlichen Welt. Etwa 70% der Lobbyisten in Brüssel arbeiten für Unternehmen und Wirtschaftsverbände. Sie genießen privilegierte Zugänge zu den Kommissaren und sie behäufen die reichlich 700 Abgeordneten mit Änderungsanträgen für Gesetzesvorlagen. Die Finanzwirtschaft als fünfte Gewalt. Die Realwirtschaft wird erheblich beeinflusst von der Finanzwirtschaft. Stichwort BlackRock. BlackRock neben Vanguard und State Street als größter Vermögensverwalter der Menschheitsgeschichte ist wie seine Konkurrenten an praktisch allen Großunternehmen der Welt beteiligt und nimmt über seinen auch im Vorstand des WEF agierenden Vorstandsvorsitzenden Larry Fink und dessen Manager massiv Einfluss auf diese Unternehmen und steht mit allen wichtigen Politikern und Zentralbankbankern der Welt in engem Kontakt. Im Jahr 2000 hebt Rolf Breuer, zu dieser Zeit Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandssprecher der Deutschen Bank, in seinem verlinkten Beitrag die fünfte Gewalt in die Zeit hervor. Zitat: Politik muss heute mehr denn je auch mit Blick auf die Finanzmärkte formuliert werden. Wenn man so will, haben die Finanzmärkte quasi als fünfte Gewalt neben den Medien eine wichtige Wächterrolle übernommen. Ist die Politik im Schlepptau der Finanzmärkte? Diese Sicht unterstellt einen Interessensgegensatz zwischen den Zielen der Finanzmarktteilnehmer und den Zielen der Politik. Doch ist nicht beiden Bereichen der Wunsch nach stabilem Wachstum und der Mehrung von Wohlstand gemein? Ein liberaler Finanzmarkt ist ein wichtiges Instrument, diese Ziele zu erreichen. Die Überlegenheit des marktwirtschaftlichen über das kommunistische System hat das gezeigt. Wenn die Politik im 21. Jahrhundert in diesem Sinn im Schlepptau der Finanzmärkte stünde, wäre dies vielleicht so schlecht nicht. Zitat Ende. Öffentlich-private Partnerschaften als Mittel der Wahl für den Einfluss der Wirtschaft auf die Politik. In Deutschland existieren seit Ende der 1990er Jahre öffentlich-private Partnerschaften, auch Public-Private Partnership oder PPP genannt. Der auf YouTube noch verfügbare Arte- bzw. NDR-Dokumentarfilm »Der geplünderte Staat – Geheime Geschäfte von Politik und Wirtschaft« von Stefan Aust, Herausgeber der Tageszeitung Die Welt, und Thomas Ammann aus dem Jahr 2014 zeigt die kritischen Seiten der in den letzten Jahrzehnten enger gewordenen Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft im nationalen Bereich. Das Weltwirtschaftsforum unter Leitung von Klaus Schwab forciert seit mehr als 10 Jahren verstärkt öffentlich-private Partnerschaften auf internationaler Ebene zur Durchsetzung von Konzerninteressen. Stichwort Kooperationsvertrag zwischen den Vereinten Nationen und dem WEF vom 13. Juni 2019. Was zu einer Art Teilprivatisierung bislang ausschließlich staatliche Institutionen infolge dieser Verträge und Finanzierungen führen kann. Beispiel: privatwirtschaftliche Finanzierung der weltweiten Arzneimittelbehörden wie EMA oder FDA. Prominent auch die WHO, die ebenfalls überwiegend privatwirtschaftlich und zudem zunehmend zweckgebunden finanziert wird und damit dem Einfluss der Kapitalgeber unterliegt. Zur WEF-Agenda lässt sich selbst auf Wikipedia nebst Nachweisen unter der Teilüberschrift »Vereinnahmung demokratischer Strukturen und Institutionen« Folgendes nachlesen. Zitat: Das Weltwirtschaftsforum fordert in seinem Global Redesign-Bericht aus dem Jahr 2010, dass eine globalisierte Welt am besten von einer Koalition aus multinationalen Unternehmen, Regierungen, auch über das System der Vereinten Nationen UN und ausgewählten zivilgesellschaftlichen Organisationen, sogenannten CSOs, gesteuert wird. Darin wird argumentiert, dass Regierungen nicht mehr die überwältigenden, dominierenden Akteure auf der Weltbühne sind und dass die Zeit für ein neues Stakeholder-Paradigma der internationalen Governance, also Führung, gekommen ist. Die Vision des Weltwirtschaftsforums beinhaltet den Aufbau einer sogenannten öffentlich-privaten UN, in der bestimmte Sonderorganisationen unter gemeinsam staatlichen und nichtstaatlichen Governance-Systemen arbeiten. Laut des Transnationalen Institutes TNI plant das Forum daher, ein anerkanntes demokratisches Modell durch ein Modell zu ersetzen, bei dem eine selbstgewählte Gruppe von sogenannten Stakeholdern Entscheidungen im Namen des Volkes trifft. Zitat Ende. Von den rund 1000 Konzernen, die Mitglieder im Weltwirtschaftsforum sind, sind einige hundert an der Spitze weltweit führend in der Einflussnahme und der Kapitalstärke. In einem verlinkten offenen Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres verleihen mehr als 400 internationale Initiativen, Organisationen und Gruppen ihrer Sorge Ausdruck, dass die UN mit dem WEF-Abkommen vom 13. Juni 2019 delegitimiert wird, einem Abkommen, das der UN-Charta diametral widerspreche. Zitat: Dieses strategische Partnerschaftsabkommen sorgt dafür, dass Konzernlenker zu Einflüsterern der UN-Abteilungen werden. Sie werden ihren privilegierten Zugang nutzen, um für marktbasierte, gewinnträchtige sogenannte Lösungen globaler Probleme zu werben, während sie gleichzeitig wirkliche Lösungen untergraben, die im öffentlichen Interesse wären und transparenten demokratischen Verfahren folgen. Zitat Ende. Dieses Abkommen vom 13. Juni 2019 ist unter anderem Grundlage für die strategische Ausarbeitung der internationalen Klimapolitik hin zu dem am 16. Februar 2005 in Kraft getretenen Kyoto-Protokoll als Grundlage des Emissionshandels. Der Emissionshandel auf Basis des Kyoto-Protokolls beruht auf der These, CO2 sei eine maßgeblich anthropogene Ursache der Klimaerwärmung. Gerade weil diese These entgegen einer derzeit verbreiteten öffentlichen Meinung wissenschaftlich nach wie vor umstritten ist, gilt es auch, diese Annahmen und Modelle der Klimapolitik im stetigen Diskurs zu hinterfragen, weiterzuentwickeln und auch zu konkreten Naturschutzmaßnahmen wie der Aufforstung, deren Folgen zu evaluieren. Es würde schon helfen, zu einer Diskussionskultur des Jahres 2007 zurückzufinden. In diesem Jahr wurde beispielsweise ein ARD-Extra-Report sowie eine britische Dokumentation, ausgestrahlt von RTL-Extra, gezeigt, die hier und da im Netz noch auffindbar und ihrerseits umstritten sind, aber in einer freiheitlichen Meinungslandschaft zumindest weiterhin diskutabel sein sollten. Etwa Aussagen in der britischen Dokumentation wie die von Dr. Hans Labom, Weltklimarat IPCC, Zitat: Unter diesen Wissenschaftlern, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, sind Zehntausende von Wissenschaftlern, die nicht einverstanden sind mit der Hypothese, dass der Mensch einen bedeutenden Beitrag liefert am Klimawandel. Unter diesen Zehntausenden von Wissenschaftlern gibt es auch mehr als 70 Nobelpreisträger. Zitat Ende. Es sollten die Maximen des etwa von Helmut Schmidt geschätzten Philosophen Karl R. Popper gelten, der in seinem Aufsatz »Duldsamkeit und intellektuelle Verantwortlichkeit« mit 12 Prinzipien einer neuen Berufsethik unter anderem formuliert, Zitat: »Es können in den am besten bewährten Theorien Fehler verborgen sein. Es gilt, unsere Einstellung zu unseren Fehlern zu ändern. Die alte Berufsethik führt dazu, unsere Fehler zu vertuschen, zu verheimlichen und so schnell wie möglich zu vergessen. Es gilt, dauernd nach unseren Fehlern Ausschau zu halten. Selbstkritische Haltung und Aufrichtigkeit werden damit zur Pflicht. Wir brauchen andere Menschen zur Entdeckung und Korrektur von Fehlern und sie uns, insbesondere auch Menschen mit anderen Ideen. Kritik durch andere ist eine Notwendigkeit. Zitat Ende. Zunehmende globale Ungleichheit. Der Einfluss der Konzernwirtschaft, wie ihn das Weltwirtschaftsforum auf die Politik ausübt, wird über die Konzerne von einzelnen Menschen umgesetzt. Dies sind in der Regel Multimillionäre oder Milliardäre. Von letzteren gibt es weltweit knapp 3000, die gesamt mehr Vermögen auf sich vereinen als 60% der übrigen Weltbevölkerung. Stichwort: globale Ungerechtigkeit und Ungleichheit nimmt stetig zu. Darüber berichtet hat Oxfam in der verlinkten Ungleichheitsstudie 2020. Im Bericht »Gewaltige Ungleichheit 2020«, zu dem die Tagesschau am 16. Januar 2023 unter dem Titel »Kluft zwischen Arm und Reich« wächst rasant berichtete. So wie der Oxfam-Bericht »Survival of the Richest«, aus dem folgendes Zitat stammt: An der Spitze der Vermögensverteilung stehen im Jahr 2020 2.153 Personen, die jeweils über mehr als 1 Milliarde US-Dollar Privatvermögen verfügen. Gemeinsam gehört ihnen mehr Vermögen als den unteren 60% der Weltbevölkerung. Und weiter: Seit März 2020 ist das Vermögen der aktuell 2.755 Milliardäre und Milliardärinnen um 5 Billionen US-Dollar gestiegen, von 8,6 auf 13,8 Billionen. Sie haben ihr Vermögen damit während der Pandemie stärker vermehrt als in den gesamten 14 Jahren zuvor. Während das weltweite Vermögen zwischen 2019 und 2021 Schätzungen zufolge nur um 1% angewachsen ist, konnten die reichsten 0,01%, das sind rund 55.000 Menschen, ihres um 14% mehren. An der obersten Spitze der Welt der Milliardärinnen und Milliardäre stieg das Vermögen im selben Zeitraum sogar um mehr als 50%. Und weiter liest man: Nach Angaben der Weltbank erleben wir die wohl größte Zunahme der weltweiten Ungleichheit und Armut seit dem Zweiten Weltkrieg. Die einkommensschwächsten Länder geben inzwischen 4-mal mehr für die Rückzahlung von Schulden aus als für die Gesundheitsversorgung. 3/4 der Regierungen der Welt planen, ihre Ausgaben im öffentlichen Sektor, etwa im Bildungs- und Gesundheitswesen, zu kürzen. Weltweit stammen nur noch 4% der Steuereinnahmen aus Steuern auf Vermögen. In den letzten 40 Jahren haben die Regierungen rund um den Globus die Steuersätze auf Vermögen und Einkommen der Reichsten gesenkt. Gleichzeitig haben sie die Steuern auf Waren und Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuern, erhöht, was die Ärmsten unverhältnismäßig stark belastet. Ende aus der Oxfam-Studie Survival of the Richest. Die Berliner Zeitung titelte am 15. Januar 2023 zum Oxfam-Bericht: Zahlen zeigen, Konzerne und Milliardäre bereichern sich an Krisen. Erstmals seit 25 Jahren nahmen extremer Reichtum und extreme Armut gleichzeitig zu. Zitat Ende. Finanzialisierung der Natur. Folgen des Emissionshandels und das Label klimaneutral. Am Emissionshandel zeigt sich, dass letztlich beliebige Phänomene wie zum Beispiel der Naturschutz oft darauf hinauslaufen, dass diese kapitalischen Finanz- und Machtstrukturen ausgebaut werden, in deren Folge die globale Ungleichheit und Ungerechtigkeit seit Jahrzehnten wieder stetig steigt. Und zwar immer mit einem deutlichen Schwerpunkt auf jenem 0,001% der Menschheit, welches praktisch immer Bevorteilter dieser massiven Ungleichheit ist. Für diese globale Vermögensungleichheit gibt es keinen guten Grund. Keinen Grund, der humanitär-moralisch zu rechtfertigen wäre. Keinen Grund, der infolge wirtschaftlicher oder sonstiger Zwänge der menschlichen Welt diese Vorgaben machen würde. Keinen Grund, der infolge globaler Komplexität die Ungleichheit ungewollt nach sich zieht. Keinen Grund, der die Ungleichheit zugunsten der 0,001% der Menschheit notwendig macht, da ohne deren Einfluss die Welt nicht funktionieren würde. Heruntergebrochen ausgedrückt, das Geld reicht allemal für die gesamte Welt ohne massive Ungleichheit. Und kein Mensch braucht Milliardäre. Und auch die Ressourcen der Erde würden für alle Menschen ausreichen. Ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel werden laut einer WWF-Studie aus 2015 pro Jahr weggeworfen. Allein in Deutschland entspricht dies pro Sekunde 313 Kilogramm an genießbaren Nahrungsmitteln, die unnötigerweise im Müll landen. Maßgeblich ist dies infolge westlicher Überproduktion verursacht und in etwa gleicher Menge im Zusammenhang mit der Ernte in Entwicklungsländern. Während knapp 1 Milliarde Menschen auf der Erde hungern, hungern in einer Weise, wie es für die meisten von uns nicht vorstellbar ist. Ist die Überproduktion in Verbindung mit der konkreten Umsetzung des Mindesthaltbarkeitsdatums in den westlichen Industrieländern renditegetrieben? Ist die Aufbauhilfe in Entwicklungsländern für bessere Erntestrategien, einschließlich Lagerung der Ernte, zu deren besseren Erhalt, finanzwirtschaftlich für die westliche Konzernwelt uninteressant? Dann nämlich gibt es eine sehr direkte Korrelation, nicht allgemein der westlichen Lebensweise, sondern speziell zwischen der westlichen Finanzwirtschaft und jener Armut, die keineswegs der natürliche Zustand der Menschheit in den betreffenden Gebieten, vor allem der südlichen Hemisphäre, ist. Vielmehr, Zitat, extreme Armut historisch gesehen selten war und vor allem in Zeiten schwerer sozialer und wirtschaftlicher Verwerfungen, insbesondere während des Kolonialismus, auftrat, Zitat Ende, wie eine aktuelle Studie über Kapitalismus und extreme Armut herausarbeitet. Dazu noch nachfolgend. Dieser Zusammenhang zwischen Geldpolitik, speziell dem rasanten Geldmengenwachstum der letzten Jahrzehnte und der damit verbundenen Rendite zugunsten der Spitze der reichsten 0,01% und davon zugunsten der obersten Minorität jener Milliardärinnen und Milliardäre, die Oxfam in den zitierten Berichten erwähnt. Dieser Zusammenhang erschließt sich beispielsweise aus der Dreisat-Dokumentation Ökonomia von Carmen Losmann aus dem Jahr 2014, die an dieser Stelle verlinkt ist. Untersuchungen wie Neue Ökonomie der Natur der Heinrich-Böll-Stiftung befassen sich mit der Finanzialisierung der Natur. die im Kontext mit diesem Geldmengenwachstum infolge des Emissionshandels steht. Auf der Grundlage des Emissionshandels lebt die westliche Welt der Nordhalbkugel weiterhin auf Kosten der Welt der südlichen Hemisphäre. Die Umweltzerstörung wird ungebremst fortgesetzt und über Baumpflanzungen gigantischen Ausmaßes sind infolge der Politik der Länder der Nordhalbkugel unter dem Schlagwort Klimaneutralität aktuell nachfolgende Konsequenzen zu verzeichnen, die bereits in der Arte-Dokumentation Natur, Spekulationsobjekt mit Zukunft aus dem Jahr 2014 veranschaulicht werden. Der Emissionshandel, der von Kritikern oft mit den Stichworten Greenwashing, Klimaimperialismus, Neokolonialismus oder moderner Ablasshandel in Verbindung gebracht wird, hat sich in den letzten Jahren deutlich verstetigt. Das legt Devlin Kujek in einem Interview dar, das er im November 2022 als Mitarbeiter von Grain gibt, einer Organisation, die sich für die Rechte von Kleinbauern im globalen Süden einsetzt. Beispielhaft zu dieser Thematik genannt seien ferner die Recherchen der Journalistin Katrin Hartmann oder die Untersuchungen der Biologin Jutta Kill, die im September 2022 unter der Überschrift »Schutz von Wald, Biodiversität und Rechten indigener Völker« am Beispiel des Amazonas- und Kongo-Beckens vor dem Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Rahmen einer öffentlichen Anhörung eine Stellungnahme abgab. Den Wirtschaftskonzernen wurde von den Staaten zu Beginn in Phase 1 Emissionsrechte kostenlos zugeteilt. Und auch in den weiteren Phasen erfolgte eine weitestgehend kostenlose Zuteilung, wie der Europäische Rechnungshof in seinem verlinkten Sonderbericht 18/2020 festhält. Zitat: Die meisten Zertifikate im Rahmen des EU-EHS wurden kostenlos zugeteilt. Zitat Ende. Mit dieser Geldmengenvermehrung im Zuge der Klimapolitik beginnt ein gigantischer Vermögenstransfer. Anstatt real Emissionen und Ressourcen einzusparen, werden Emissionen in der Regel kompensiert und dies dann als klimaneutral oder CO2-neutral bezeichnet. Der Europäische Rechnungshof erwähnt im Sonderbericht unter Punkt 5 seiner Zusammenfassung, Zitat: Allerdings ist der Hof der Ansicht, dass die kostenlose Zuteilung an den Energiesektor in Phase 3 bis 2020 die Dekarbonisierung nicht gefördert hat. Zitat Ende. Grundlage des Handels mit Kompensationsgutschriften ist das am 16. Februar 2005 in Kraft getretene Kyoto-Protokoll, welches als Rahmenübereinkommen am 11. Dezember 1997 im Zuge der dritten UN-Klimakonferenz im japanischen Kyoto beschlossen wurde. Die Reduzierung von Treibhausgasen ist das Ziel dieses völkerrechtlichen Abkommens, das in Zusammenarbeit der Vereinten Nationen mit den Regierungen, den weltweit größten Unternehmen und dem Weltwirtschaftsforum als Interessenvertreter dieser Unternehmen entwickelt wurde. Seither entstehen vor allem in den stark industrialisierten Teilen der Welt immer mehr Emissionshandelssysteme, wie etwa in den USA und in China. Auf der Nordhalbkugel werden seitdem teilweise Wälder aufgeforstet, zunehmend aber vor allem auf der Südhalbkugel in den Gebieten von Südamerika, Afrika und Südostasien. Diese Gebiete sind allerdings bewohnt und bewirtschaftet. Millionen von indigenen Völkern und Kleinbauern leben dort. Infolge der Aufforstungen werden diese Menschen vertrieben. Sie haben fortan keine Lebensgrundlage mehr, wissen nicht, wie sie sich ernähren sollen, wissen zum Teil nicht, wo sie wohnen sollen. Sie haben keine Arbeit mehr. Und sie werden als Holzdiebe und Wilderer kriminalisiert und verfolgt von Waldhütern westlicher Naturschutzorganisationen, wenn sie in ihre vormaligen Lebensräume zurückzukehren versuchen, um dort Holz zu schlagen, Tiere zu jagen, um zu überleben, Getreide anbauen oder Kühe grasen lassen. Tom B.K. Goldtooth vom indigenen Umweltnetzwerk setzt sich gegen diese Privatisierung der Natur ein und drückt sich in einer verlinkten Arte-Dokumentation sehr deutlich aus. Zitat: Unser Volk stirbt. Bald wird es uns nicht mehr geben. Das ist eine Art Völkermord. Der Mord an unserem Volk. Zitat Ende. Oft werden ausschließlich Eukalyptusbäume als Monokulturen gepflanzt, was etwa binnen 30 Jahren den Boden zerstört und die vormals reichhaltige Natur in wüstenähnliche Gebiete verwandelt. Die Konzerne des Westens nutzen fortan diese Gebiete für die CO2-Kompensation, erwerben die Gebiete auch teilweise, haben aber durch die Nutzung dieser riesigen Fläche auf der Südhalbkugel auf jeden Fall den Fuß in der Tür. Es besteht auch in anderen Zusammenhängen die Gefahr einer zunehmend an Kolonialismus erinnernden Einflussnahme der westlichen Welt auf die Welt der südlichen Hemisphäre. Beispielsweise für Zwecke der Erprobung einer überwachungsfreundlichen digitalen Zentralbankwährung. Der eNaira in Nigeria, welches als erstes größeres Land die Nutzung einer CDBC, also Central Bank Digital Currency, im Kontext mit der dortigen biometrischen Bürgernummer durch die gesamte Bevölkerung im Oktober 2021 eingeführt hat und alte Banknoten ab Ende Januar 2023 für ungültig erklärte. Ein Projekt, das mit Hilfe von IWF, Weltbank und Mastercard umgesetzt wurde, die mit dem Weltwirtschaftsforum eng verbunden sind. Was heute für Baumpflanzungen zugunsten der westlichen Welt genutzt wird, kann morgen, ob dessen Einflusses, ganz dem Zugriff der Menschen der südlichen Hemisphäre entzogen werden. Im Ergebnis gehört das betreffende Land der Südhalbkugel faktisch oder sogar rechtlich den Konzernen der westlichen Welt der Nordhalbkugel. Dies führt zu einer Privatisierung der Natur. All dies war absehbar, schon lange bevor das Kyoto-Protokoll als Grundlage des Emissionshandels umgesetzt wurde. Die initiierenden Akteure der Vereinten Nationen und des Weltwirtschaftsforums hätten für diese Entwicklung Vorsorge treffen können und können es immer noch, wenn sie sich für globale Gerechtigkeit einsetzen wollen, wie es Schwab, Gründer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, Mittel der WEF-Agenda des Great Reset ausdrückt. Zitat: Jetzt ist die Zeit für einen Great Reset gekommen. Die Frustrationen über soziale Missstände wie die zunehmende Ungleichheit. Das Gesamtvermögen der US-Milliardäre hat während der Corona-Krise zugenommen, werden immer größer. Wir müssen völlig neue Grundlagen für unsere Wirtschafts- und Sozialsysteme schaffen. Zitat Ende. Was glauben wir also? Helfen uns die Konzerne, konkret die ihnen vorstehenden Menschen bzw. die 0,01% dabei, die Welt gerechter zu machen? Trotz genau gegenläufiger Entwicklung mit immer mehr Vermögensungleichheit in den letzten Jahrzehnten, werden uns die Konzerne vorstehenden Menschen bzw. die 0,01% dabei helfen, für weniger Vermögensungleichheit und mehr globale Gerechtigkeit zu sorgen als in all den letzten Jahrzehnten oder, je nach Blickwinkel, Jahrhunderten davor? Die Klimapolitik des Westens. Alter Kolonialismus in neuem Gewand. Unweigerlich erinnern derlei Vorgänge an die lange Historie der Kolonialzeit. Die Grundlage der aktuellen Politik des Green Deals und der Klimaneutralität wird mit Hilfe des Emissionshandels umgesetzt, der seine Grundlage in dem am 16. Februar 2005 in Kraft getretenen Kyoto-Protokolls hat, welches wesentlich zwischen den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum ausgehandelt wurde. Die Folge sind kolonialistisch anmutende Entwicklungen, da Millionen von Menschen auf der südlichen Hemisphäre oft mit Waffengewalt aus ihren naturnahen Wohngebieten vertrieben werden und ihnen das Land genommen wird, auf dem und von dem sie bisher friedlich und für ihre Verhältnisse auskömmlich lebten und dabei die Natur nicht zerstörten, sondern schützten. Das Land wird faktisch oder rechtlich durch die Aufforstungsprojekte von westlichen Konzernen mit Geld erworben, das ihnen von Staaten ohne Gegenleistung zur Verfügung gestellt, also praktisch geschenkt wurde. Diese Geldmengenvermehrung im Westen kann dort letztlich nur von den Bürgern, vor allem dem Mittelstand, bezahlt werden, da sich die Geldmengenausweitung und die damit verbundene zunehmende Staatsverschuldung irgendwann in einer Geldentwertung und erhöhter Inflation wie derzeit niederschlägt. Und eine erhöhte Inflation bedeutet in aller Regel, die real arbeitenden Menschen bezahlen die Spekulationsrendite der Finanzwirtschaft. Und zwar geldpolitisch selbst dann, wenn durch die erhöhte Inflation die Staatsschulden auf lange Sicht nicht angemessen reduziert werden können. Im Ergebnis steht eine gigantische Vermögensumverteilung, zum einen von der arbeitenden Bevölkerung des Westens zugunsten des zugespitzt ausgedrückt reichsten 0,01% der Menschheit. Und zum anderen und weit dramatischer besteht diese Vermögensumverteilung, womöglich einmal mehr in der Menschheitsgeschichte, in dem sich verfestigenden Zugriff der westlichen Konzernwelt der Nordhalbkugel auf die Ressourcen der Welt der südlichen Hemisphäre, auf deren Land, Bodenschätze, deren Landwirtschaftserträge und deren Arbeitskraft. Im gemeinsamen Ringen um eine global gerechtere Welt müssen Zustände, die an frühere Kolonialzeiten erinnern, öffentlich diskutiert werden, um sie zu vermeiden und um Verbesserungen herbeizuführen, um nicht erst ein Jahrhundert nach Abschluss des Projektes klimaneutral darüber wie über die britische Kolonialzeit berichten zu können, die nur noch als historisches Beispiel dafür dienen kann, wohin sich die aktuelle Klimapolitik, was ihre problematischen Seiten betrifft, möglichst nicht entwickeln sollte. Die Folgen des imperialen Kolonialismus am Beispiel des britischen Kolonialreiches. Eine im Januar 2023 publizierte globale Analyse untersucht die Folgen des Imperialismus, speziell des britischen Kolonialismus, der zwischen 1880 und 1920 in Indien eine geschätzte Übersterblichkeit von 165 Millionen Menschen verursachte. Die Autoren dieser Studie, Dylan Sullivan und Jason Hickel, halten unter dem Titel »Kapitalismus und extreme Armut – eine globale Analyse der Reallöhne, der menschlichen Größe und der Sterblichkeit« seit dem langen 16. Jahrhundert fest, Zitat, »die verbreitete Vorstellung, dass extreme Armut der sogenannte natürliche Zustand der Menschheit ist und erst mit dem Aufstieg des Kapitalismus zurückging, beruht auf Einkommensdaten, die den Zugang zu lebenswichtigen Gütern nicht angemessen erfassen. Daten über Reallöhne lassen darauf schließen, dass extreme Armut historisch gesehen selten war und vor allem in Zeiten schwerer sozialer und wirtschaftlicher Verwerfungen, insbesondere während des Kolonialismus, auftrat. Der Aufstieg des Kapitalismus ab dem 16. Jahrhundert wird mit einem Rückgang der Löhne unter das Extremminimum, einer Verschlechterung des menschlichen Körperbaues und einem Anstieg der vorzeitigen Sterblichkeit in Verbindung gebracht. In Teilen Südasiens, Afrikas südlich der Sahara und Lateinamerikas haben sich die Löhne und/oder die Körpergröße noch immer nicht erholt. Dort, wo es Fortschritte gab, begannen signifikante Verbesserungen des menschlichen Wohlergehens erst um das 20. Jahrhundert. Diese Fortschritte fallen mit dem Aufkommen der antikolonialen und sozialistischen politischen Bewegungen zusammen. Zitat Ende. Weitere Untersuchungen, beispielsweise der Ökonomin Uza Patnaik, befassen sich mit dem Vermögensabfluss aus Indien in der Zeit der britischen Kolonialherrschaft. Danach wurde in dieser Zeit ein Vermögen von etwa 45 Billionen US-Dollar aus dem Land nach Großbritannien, Europa und Nordamerika transferiert. Patnaik sagt dazu in einem Interview aus dem Jahr 2018 schlaglichtartig, Zitat, die moderne kapitalistische Welt würde ohne den Kolonialismus und dem damit verbundenen Vermögensabfluss nicht existieren, Zitat Ende. Der Vermögensumverteilungseffekt des Emissionshandels folgt einem allgemeinen Prinzip. Der Oligarchenfeudalismus. Im Namen des Klimaschutzes wird die Lebensmittelversorgung monopolisiert. So lautet der Titel eines Beitrages von Felix Feistel auf Rubicon, in dem derselbe Mechanismus, der sich im Zuge des Emissionshandels international ergibt, derzeit in Europa Platz greift. In den Niederlanden sollen 3000 Landwirte ihre sogenannten klimaschädlichen Höfe verkaufen. Notfalls werden sie enteignet. Im Ergebnis unterliegen diese Höfe bzw. deren Land dem Zugriff einiger weniger Konzerne, deren Anteilseigner wie in aller Regel auch BlackRock und Co. sind. Im Zuge dieser Verkäufe oder Enteignungen werden Konzerne, die Grundstücke oft auch mit staatlichen Zuschüssen erwerben und dort Häuser, Wohnungen oder Solarparks bauen. Die Bauernhöfe müssen weichen. Auf diese Weise wird aktuell in den Niederlanden die EU-Klimapolitik des Green Deal umgesetzt. Es steht infolgedessen eine Privatisierung von nie gekanntem Ausmaß bevor, wie Feistel schreibt. Wird dieser Weg weitergegangen, ergibt sich im Ergebnis eine großflächige Vermögensumverteilung. Kleinbäuerliche Gegebenheiten des Mittelstandes werden in eine Konzernstruktur transformiert. Wo bislang mittelständige Diversität vorzufinden war, setzen sich zunehmend Monopolstrukturen durch. Verlassen wir uns auf die Äußerungen aus der Konzernwelt und Politik insoweit, dass sich Zustände kolonialähnlicher Art nicht mehr ergeben, sondern diese Akteure nunmehr global gemeinwohlorientiert agieren? Neben dieser grundsätzlichen Frage stellen sich viele Menschen vor dem skizzenhaft aufgeworfenen Hintergrund des Zusammenhanges von Geldpolitik, Kapitalismus, Lobbyismus, Naturschutz, Gerechtigkeit weitere Fragen. Erstens, was bedeuten klimaneutral und Kompensation durch Emissionsgutschriften in der jeweils konkreten Umsetzung? Geht mit folgenden Stichworten der Unternehmen und der aktuellen Politik der westlichen Industrieländer eine Reduktion des westlichen Rohstoffverbrauches einher? Gemeint sind die Stichworte klimaneutral bzw. CO2-neutral. Zielsetzung 2050, mit dem Green Deal von 2019 in ein klimaneutrales Europa. Fit for 55, also Reduktion der Treibhausgase um 55% bis ins Jahr 2030 und nachhaltiges Wachstum. Und ist ohne die Reduktion von Rohstoffverbrauch in der westlichen Welt ein realer Naturschutz unter Einbeziehung der Menschen der südlichen Hemisphäre überhaupt möglich? Ist aber die Reduktion von Rohstoffverbrauch und damit von Rendite in einer kapitalistisch geprägten Wachstumswelt gemeinsam mit den einflussnehmenden Hauptakteuren dieser Welt umsetzbar? Denn nachhaltiges Wachstum ist mehr Rohstoffverbrauch, ist mehr Rendite. Weniger Rohstoffverbrauch ist weniger Wachstum, ist weniger Rendite. Drittens, sind Emissionshandel und die Politik der sogenannten Klimaneutralität im Wesentlichen ein Vorgehen, das zugunsten einiger weniger den Status quo zulasten der gesamten übrigen, vor allem ärmeren Welt der südlichen Hemisphäre aufrechterhält und den Finanz- und Machteinfluss dieser Hochfinanzeliten noch ausbaut? Stichwort: alter Kolonialismus in neuem Gewand. Viertens, wie stark sind die politischen Prozesse durch die Lobbyisten des Weltwirtschaftsforums und anderer einflussreicher Gruppen geprägt? Fünftens, ist die Zielsetzung des Weltwirtschaftsforums, die herkömmlichen demokratischen Strukturen zugunsten von öffentlich-privaten Partnerschaften möglichst weit zurückzudrängen, mit den demokratischen Verfassungen der westlichen Welt in Einklang zu bringen? In welchen Lebensbereichen, über das Beispiel des Emissionshandels hinaus, werden diese Handlungsprinzipien des Weltwirtschaftsforums und anderer einflussreicher Lobbygruppen wirksam? Und siebtens, wie weit bestimmen nicht-demokratische Strukturen wesentliche Vorgänge in der westlichen Demokratie? Und sind diese demokratischen Staaten damit auf einem modernen Weg in die Zukunft der gemeinwohlorientierten Zusammenarbeit mit einzelnen Großkonzernen und Finanzeliten? Oder sind sie auf dem Weg in eine Oligarchie? Oligarchie stellt dabei gegenüber der Formulierung gemeinwohlorientierte Zusammenarbeit zwischen Staat und Konzern den negativ konnotierten Gegenbegriff dar. Oligarchie meint damit in der Regel eine Konzentration von Einfluss bzw. Macht auf einige wenige Menschen. die nicht in freier demokratischer Wahl vom Volk zu ihren Entscheidungsprozessen berufen wurden und die zudem und vor allem weniger oder gar nicht das Gemeinwohl des Volkes zugunsten möglichst vieler, sondern die eigenen monetären Interessen im Fokus haben. Die Aufgabe von Journalisten, Wissenschaftlern oder auch Juristen, die mit der Thematik befasst sind, ist es, sich von sogenannten Labels wie Klimaneutralität nicht blenden zu lassen, sondern die Zusammenhänge und Hintergründe stets grundlegend zu hinterfragen. Um im Namen der Gerechtigkeit eine allgemein oder in einzelnen Fällen strukturell auf Verfestigung von Ungerechtigkeit und Ungleichheit angelegte Vorgehensweise zu erkennen und dort mit journalistischen, wissenschaftlichen oder rechtlichen Mitteln zu stoppen, wo es möglich ist. Immer im gemeinsamen Dialog, der idealerweise auch dann wertschätzend vonstatten geht, wenn die Positionen maximal konträr und emotional aufgeladen sind. Eine konkrete Möglichkeit für Aktivisten, sich für Klimagerechtigkeit vor dem hier aufgeworfenen Hintergrund zu engagieren, könnte der Versuch sein, sich nicht pauschal und unreflektiert für Klimaneutralität einzusetzen, sondern gegenüber Politik und Konzernen etwa folgende drei einfache Forderungen aufzustellen. Erstens: Genehmigung von neuen klimaneutralen Industrieanlagen und rechtliche Anerkennung von Emissionsausgleichszahlungen, in deren Folge in Südamerika, Afrika oder Südostasien Bäume gepflanzt werden, nur unter Beachtung der Menschenrechte der dort lebenden indigenen Völker und Kleinbauern. Keine Vertreibung dieser Bevölkerungsgruppen und Schutz vor Landraub, Landgrabbing bzw. der Privatisierung der Natur. Zweitens, anstelle von Eukalyptusbaum-Monokulturen, die binnen 30 Jahren zu einer Bodenzerstörung und wüstenähnlichen Landschaften führen können, ist die Biodiversität in diesen Gebieten nachprüfbar aufrechtzuerhalten. Und drittens, Minderung des Ressourcenverbrauches, der die Entwaldung antreibt. Dies betrifft vor allem die Waldzerstörung für die Fleischproduktion im Amazonas, den Bergbau und die Erdölförderung in Waldregionen und die Waldzerstörung für die Palmölproduktion. Platons Höhle. Aufstieg und Abstieg. Wer die Handlungsstrukturen und Mechanismen von Lobbyverbänden wie dem Weltwirtschaftsforum auf die Politik und den Einfluss der Finanzwirtschaft auf selbige sowie auf die Realwirtschaft zumindest in Grundzügen kennt, würde aus Sicht der Philosophie nicht wie derjenige urteilen, der die Position eines sogenannten naiven Realismus vertritt, dass die Welt also im Wesentlichen so ist, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheint, wenn keine weiteren Fragen gestellt werden. Es gilt, die Lust am Zweifeln zu wecken und aufrechtzuerhalten, um Verbesserungen möglich zu machen. Es gilt, aus der Höhle Platons aufzusteigen, die Schatten oder Trugbilder als solche zu erkennen, um damit der Wahrheit und der globalen Gerechtigkeit ein Stück näher zu kommen. Das Ziel des Guten und der Gerechtigkeit ist es, wie es Platon in seinem Gleichnis beschreibt, dann wieder sprichwörtlich in die Höhle hinabzusteigen und den steinigen Weg zu suchen, um anderen Menschen von jenen und anderen Hintergründen zu berichten. Die Schritte auf diesem Weg können nur kleine sein, da allzu große Schritte unweigerlich zum Stolpern führen. Die ersten beiden Forderungen im Kontext eines klimaneutralen Europas, im globalen Süden Menschenrechte wahren und Baummonokulturen vermeiden, sind solche kleinen, dafür aber realistischen Schritte, die dem dafür notwendigen Optimismus eine Grundlage bieten. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.